Okay, also guten Abend allerseits noch. Ja, ich freue mich, dass der Vortrag auf so große Resonanz stößt und ich hoffe, dass wir einen informativen Abend haben, dass ich Ihnen einiges über Essstörungen berichten kann, was Sie eventuell noch nicht wissen oder zumindest Sie zu Nachdenken, zur Diskussion, auch zur Arbeit eventuell mit Betroffenen anregen kann. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei und gehe in die PowerPoint. Ja, ich habe den, ich hoffe, Sie können alle meinen Bildschirm sehen. Ich habe den Vortrag noch etwas erweitert. Ja, Hungern, um zu leben und auch die Sucht zu essen. Essstörungen sind, wie wir so schön sagen, multifaktoriell bedingt. Also wir haben bei Essstörungen soziokulturelle Einflüsse. Essstörungen haben in den letzten 40 Jahren in den westlichen Industrieländern deutlich zugenommen. Das betrifft die Bulimie, die seit 1980 als Krankheit definiert ist, die Anorexie oder Magersucht, die es schon sehr viel länger gibt. Und es betrifft dann auch die sogenannte Binge-Eating-Störung, die Essstörung mit Essanfällen. Zu diesen Hintergründen werde ich noch einiges heute sagen. Bei Essstörungen haben wir auch genetische Anteile, Magersüchtige haben, wenn wir Zwillinge untersuchen, eine sehr recht hohe Konkordanz an, also gemeinsame Erkrankung bei Zwillingen, Bulimie etwas weniger und mehr eben als bei normalen Geschwisterkindern oder zweieiigen Zwillingen. Die Persönlichkeit der Betreffenden spielt eine Rolle. Ein Teil der Essgestörten sind sehr perfektionistisch, sehr leistungsorientiert. Manche sind sehr impulsiv. Das gilt vor allen Dingen für Betroffene mit Binge-Eating-Störung und mit Bulimie. Für die Magersucht und die Bulimie spielen vor allen Dingen die Adoleszentenveränderungen bei den Mädchen und jungen Frauen eine Rolle, sowohl die körperlichen Veränderungen als auch die Probleme mit der Identitätsfindung und der Abgrenzung von der Ursprungsfamilie. Medien- und Peer-Group-Einflüsse, also die Gleichaltrigen, beeinflussen ebenfalls die Entwicklung von Essstörungen und schließlich spielt auch die familiäre Atmosphäre, die Familie insgesamt mit ihren verschiedenen Essgewohnheiten und mit ihrer Betonung oder Nichtbetonung des Körpers eine Rolle bei der Entwicklung dieser Störungsbilder. Wenn wir die Entwicklung von Essstörungen betrachten, so haben wir zwei, ja, Entwicklungsstränge sozusagen, einmal das Körpergewicht und einmal die soziale Gewichtsnorm. Und wir können beobachten, dass es hier eine, Entschuldigung, hier eine Lücke gibt, die in den letzten 30, 40 Jahren immer größer geworden ist. Das durchschnittliche Körpergewicht in der Bevölkerung hat zugenommen. Gleichzeitig ist die soziale Gewichtsnorm immer niedriger geworden. Das heißt also, die Menschen möchten sozusagen dünner werden, obwohl sie im Nahrungsmittelüberfluss unserer Gesellschaften an Gewicht im Durchschnitt zunehmen. Um diese Lücke sozusagen zu schließen, gibt es eben das kollektive Diätverhalten. Also es werden oder wurden sehr stark Diäten angewendet und das findet man ja immer noch eigentlich jedes Frühjahr oder jeden Herbst werden Diäten angeboten und alle 1, 2, 3 Jahre kommt eben auch eine tolle neue Diät, mit der man dünner werden kann auf den Markt, und da gibt es ja auch inzwischen die sehr skurrile Dinge, die propagiert werden. Aber eben diese Dinge kommen an und eben die Fitnessprogramme, die Fitnessstudios, die eben auch in den letzten 30, 40 Jahren wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind und jetzt ja viele Stadtbilder mitprägen, was so vor 40 Jahren eben überhaupt noch nicht der Fall war. Merkmale gestörten Essverhaltens sind erstmal folgende und gestörtes Essverhalten, da bewegen wir uns im Vorfeld von Essstörungen. Also gestört ist das Essverhalten, wenn es eben das Essen angstbesetzt ist, wenn es überwiegend außenorientiert ist, also ich esse, was die anderen essen, oder ich esse nicht, was die anderen essen, wenn es sehr rigide ist, ich esse immer nur und nie anders. Wenn es sehr chaotisch ist, das haben wir zum Beispiel bei den Essstörungen mit Essanfällen und den Bulimien. Wenn es abwechselnd rigide und chaotisch ist, auch bei den Bulimien häufig zu finden. Wenn Essen das Mittel zur Stressbewältigung geworden ist, das Mittel heißt nicht, dass es Essen nicht durchaus auch mal ein Mittel sein kann. Wenn das Essen im starken Maße stimmungsabhängig ist, immer wenn ich schlecht gelaunt bin, muss ich was Süßes essen, dann geht es mir besser. Oder aber wenn ich angespannt bin, kann ich gar nichts essen, dann esse ich mehrere Tage kaum etwas. Wenn das Essen sehr stark vom Gewicht abhängig gemacht wird, kleine Gewichtsschwankungen führen dann oft dazu, dass auf Essen verzichtet wird und wenn das Essen die Gedanken oder das Erleben beherrschen. Gestörtes Essverhalten geht in der Regel einher mit einer gestörten Einstellung zum eigenen Körper. Das hängt sehr eng zusammen und hängt auch bei den Störungsbildern, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte, eben auch sehr eng zusammen. Gestörtes Körpergefühl ist unter anderem da zu finden, wo das Körpergefühl sehr stark vom Wiegen abhängig ist. Also wiege ich 1 Kilo mehr, fühle ich mich schlecht in meinem Körper, wiege ich 2 Kilo weniger, ist der Körper schon viel besser akzeptiert. Wenn Stimmung und Körpergefühl sehr eng miteinander verwoben sind, also wenn ich schlecht gelaunt bin, fühle ich mich zu dick. Wenn das Körpergefühl abhängig ist vom Essen, also jetzt nicht davon, dass man mal also über den Hunger gegessen hat oder sich den Magen vollgeschlagen hat, sondern überhaupt, wenn ich von meinem normalen Essplan abweiche. Wenn der Körper häufig kritisch beobachtet und kontrolliert wird, verzerrt wahrgenommen wird, wie wir das bei allen Essstörungen eigentlich haben, wenn er häufig mit dem anderer verglichen wird, also wie bin ich im Vergleich zu anderen, etwas, was in der Adoleszenz, also in der Jugend ja sehr häufig gemacht wird, später natürlich auch, wenn der Körper möglichst nicht berührt wird, wenn er in Gewicht und Umfang ständig überprüft wird, oder eben wenn Vergleiche mit anderen, das Wiegen oder auch der Blick in den Spiegel völlig vermieden werden. Diese Störungen, diese Einstellungsstörungen sind noch keine Krankheiten. Ebenso, wenn die Körperpflege übertrieben oder vernachlässigt wird, sondern es sind eher Überwertigkeiten, die sich eventuell im Vorfeld von späteren Erkrankungen bewegen. Jetzt habe ich das irgendwie schon mal durchgeklickt, das Ganze. Jetzt wollte ich eigentlich zur nächsten Folie gehen, aber irgendwie sind wir hier beim Körper stehen geblieben. Aber jetzt will ich Sie nicht den ganzen Abend mit derselben Folie behelligen. Ich gehe mal auf die Referentenansicht. Dann habe ich jetzt die nächste Folie und dann gehe ich wieder auf den Vollbildschirm. So. Ja, die Einstellung zum Körper hat sich verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Wir haben es zunehmend mit einem normierten Körper zu tun. Körper werden verstärkt öffentlich dargestellt, auch und von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, auch sehr oft in den sogenannten sozialen Medien. Körper, auch entblößte Körper, werden sehr viel stärker öffentlich gezeigt, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. Körper werden öffentlich beobachtet und bewertet. Das kann man ja auch in den einschlägigen Foren im Internet sehen. Und wir haben es mit einer Verschiebung von privat und öffentlich zu tun. Also das, was früher sehr privat war, eben ja der Körper, ist heute eher öffentlich, wird heute eher öffentlich präsentiert. Dadurch haben sich die Schamgrenzen verschoben, teilweise auch verkehrt. Und Ihnen allen ist bekannt, dass eben Selbstoptimierung heute gefragt ist, auch körperliche Selbstoptimierung. Man soll eben das Beste aus sich machen, das Beste aus sich herausholen. Und der Körper wird ja zunehmend auch permanent vermessen mit verschiedenen Apps und Messanzeigen, die an den Körper gehängt werden können und die das Körpergefühl ja teilweise auch ersetzen. Wir haben auch einen Wandel in den Zwängen sozial. Also es gibt den traditionellen Zwang, der sehr offen gehandhabt wurde. Man musste eben vor einigen Jahrzehnten noch zum richtigen Anlass die richtige Kleidung tragen. Dieser Zwang hat sich verflüchtigt, jedenfalls zu einem guten Teil, und ist einem informellen Zwang gewichen, der sozusagen freiwillig daherkommt, nämlich den richtigen Körper zeigen. Es gibt eben einen sozialen Druck, den richtigen Körper zu haben, wie er in Medien abgebildet wird, wie er in Model-Castings verlangt wird und so weiter. Aber das alles ist natürlich freiwillig. Man muss es ja nicht machen. Und der Druck ist eben, der soziale Druck ist eher informell, nicht mehr traditionell. Das unterscheidet die Zeiten und das unterscheidet auch die Einstellung zum Körper. Kleidung ist die äußere Hülle, Körper ist die Haut. Und die soziale Kontrolle ist heute eben in einer ganzen Reihe von Bereichen bis auf die Haut zurückgegangen, zurückgenommen worden oder wird auch entsprechend dann präsentiert. Wir haben auch eine sehr ausgeprägte Bewertung des Essverhaltens, die gesellschaftlich sehr verbreitet ist. Das kontrollierte Essverhalten zeigt an, dass man diszipliniert ist, sich selbst kontrolliert, Verantwortung trägt, vorausschauend, leistungsfähig, fleißig, gesund und reflektiert ist. Und das ist einer moralischen Bewertung unterzogen, nämlich das ist moralisch gut. Wenn ich mich so verhalte, dann verhalte ich mich eigentlich moralisch gut. Moralisch schlecht ist das Unkontrollierte. Wenn wir undiszipliniert sind beim Essen, dann sind wir verantwortungslos, eben nicht vorausschauend, essen ungesund, sind unreflektiert, wenig leistungsfähig und vielleicht sogar faul. Also das Unkontrollierte ist sehr negativ konnotiert, das Kontrollierte ist sehr positiv konnotiert. Das ist beim Essverhalten so und auch beim Körper. Der schlanke, muskulöse Körper steht dem korpulenten, schlaffen Körper gegenüber. Der schlanke, muskulöse Körper zeigt eben auch Kontrolle an Disziplin, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Attraktivität. Der ist eben relativ perfekt und wenn es dann ganz hoch kommt, entspricht er auch dem Ideal. Der korpulente, schlaffe Körper dagegen zeigt eben Unkontrolliertheit an, Undiszipliniertheit. Er zeugt von mangelnder Leistungsfähigkeit, ist mangelhaft, unattraktiv und irgendwie makelbehaftet und von daher auch moralisch schlecht. Zeigt also, dass derjenige, der diesen Körper hat oder der dieser Körper ist, eben, ja, der kann sich eben nicht kontrollieren, hat sich eben nicht im Griff. Diese Bewertungen führen dazu, dass man versucht, die Körperform zu beeinflussen und den Körper möglichst in die Richtung des Ideals zu bringen. Und den Körper kann man beeinflussen durch Bodybuilding und Bodyshaping. Das machen hauptsächlich die Jungen in der Adoleszenz vor allen Dingen, aber später natürlich auch noch. Dann operative Eingriffe, die vorgenommen werden, um den Körper zu verändern, Fett absaugen, Brustvergrößerungen finden wir auch schon bei Jugendlichen. Manchmal werden solche operativen Eingriffe auch als Abitursgeschenk gegeben. Also operative Eingriffe, die plastische Chirurgie ist ein boomender Markt. Und schließlich kann man den Körper verändern durch das Essverhalten, eben durch Diäten zum Beispiel. Das sind die drei Methoden. Diäten ist eher Frauensache, Bodybuilding ist Männersache, operative Eingriffe auch eher bei Frauen, aber zunehmend auch bei Männern. Essen ist zudem ein soziales Zeichen. Wie man isst, so definiert man auch seine Gruppenzugehörigkeit. Also die Religionen definieren sich zum Teil über Essen und Essverhalten. Kein Rindfleisch, kein Schweinefleisch, Trennung von milchigem und fleischigem, freitags gar kein Fleisch, kein Fleisch, gar kein Fleisch, keine tierigen Produkte. Kulturen definieren sich über das Essen, soziale Klassen definieren sich über das Essen. Die unteren Klassen eher Kohlenhydrat- und fetthaltig, auch weil sie körperlich schwerere Arbeit verrichten. Die oberen Klassen eher das fein zubereitete Essen mit weniger Fett, weniger Kohlenhydraten und so weiter. Auch Essen markiert auch eine Distanz zu anderen. Ich kann mich durch Essen von anderen unterscheiden. Ich kann eben, ja, wer zart und exquisit ist, gehört, das ständig macht, gehört eher zu den oberen Klassen. Wer schwer und nahrhaft ist, gehört eher zu denen, die körperlich arbeiten müssen. Dann gibt es ja auch das vielleicht typisch männliche Essen. Sehen Sie links abgebildet und vielleicht auch das typisch weibliche Essen. Das sehen Sie rechts abgebildet, also die Schweinshaxe oder Kalbshaxe mit Knödeln und dazu essen wir eher männlich. Die Rieslingschorle mit Tomaten, Mozzarella und so weiter, eben eher weiblich. Das eher in den oberen Klassen, das Essen eher in den unteren Klassen. Auch der Körper ist ein soziales Zeichen. Man kann so Körperformen können differenzieren zwischen Kulturen, zwischen eventuell auch zwischen Rassen, wenn man so will. Es wurden ja auch eine Zeit lang Rassen zugeordnet, bestimmte Körperformen. Der Begriff ist ja heute verpönt, wurde aber lange genutzt und benutzt und missbraucht, vor allen Dingen auch. Soziale Klassen und soziales Milieu können teilweise auch über den Körper definiert werden. Es gibt eine Untersuchung aus Leipzig, die vor einigen Jahren gemacht wurde, und man kann sehen, dass Übergewicht in bestimmten sozialen Vierteln sehr viel stärker vertreten war oder ist als in anderen sozialen Vierteln. Das heißt also, man konnte sagen, sage mir, wie viel du wiegst und ich sage dir, wo du wohnst. Das konnte man mit einer nicht sehr geringen Wahrscheinlichkeit, sogar einer recht hohen Wahrscheinlichkeit schließen. Gewicht und Wohngegend. Ja, das spielt also auch eine Rolle. Die soziale Differenzierung, die soziale Zugehörigkeit. Und wie ich schon ausgeführt habe, sind Essen und Körper immer auch ein Zeichen von Moral. Der Körper und das Essen werden moralisch bewertet. Übergewicht ist eben unmoralisch, weil auch teuer und das Gesundheitssystem belastend. Es gibt das moralisch gute Essen. Und das moralisch gute Essen strahlt eben auch auf den Esser ab. Der ist dann auch moralisch gut. Der Körper gibt Auskunft über moralisches Verhalten, zum Beispiel eben Disziplin. Und wie sagt man, schönen Menschen traut man nichts Schlechtes zu, jedenfalls zunächst nicht. Und der deutsche Soziologe Luhmann sagte, wo immer Moral im Spiel ist, gibt es auch Moralunternehmer. Das heißt, man kann eben auch mit moralisch gutem Essen, Essverhalten, Schlechtverhalten durchaus seine Geschäfte machen als Moralunternehmer. Das alles fällt zusammen mit einer Bewegung, die eben im amerikanischen Healthism genannt wird. Dieser Anglizismus ist schlecht zu übersetzen. Gesundismus ist ja eben eigentlich kein Begriff, den wir in der deutschen Sprache irgendwie genuin entwickelt haben. Aber es gibt eben seit auch so 2, 3, 4 Jahrzehnten, 3 Jahrzehnten das neue Gesundheitsbewusstsein, das es vorher nicht gab, als dominante Ideologie in westlichen Gesellschaften. Man bemüht sich eben um Gesundheitsförderung, auch in den populären Medien, teilweise auch in der Werbung. Und vor allen Dingen ist man für seine Gesundheit individuell verantwortlich. Also Gesundheit kann leicht erworben werden, wenn man den Fokus legt auf Körperumfang und Körperform, durch individuelle Disziplin eben und entsprechend moralisches Betragen. Gesundheit wird zum Teil als moralische Verpflichtung angesehen und ist erreichbar durch körperliche Übungen und gesunde Essgewohnheiten. Und diejenigen, die dieser moralischen Verpflichtung nicht nachkommen, denen gilt eben dann soziale Ausgrenzung oder Verachtung. Also man kann sich durch den Körperform differenzieren, als Jugendliche zum Beispiel von der Familie. Meine Familie ist normalgewichtig oder vielleicht ein bisschen übergewichtig und ich bin ganz dünn. Also ich bin anders. Man kann sich auch von der gleichaltrigen Gruppe distanzieren, die eben auch, ich bin dünner als die anderen, ich schaffe es weniger zu essen als die anderen. Also Essen ist ein probates Mittel der Abgrenzung, genauso wie die Körperform ein probates Mittel der Abgrenzung ist, ja, in verschiedener Hinsicht und das eigentlich auch schon immer. Das ist menschheitsgeschichtlich, ja, schon lange der Fall, dass sich Religionen zum Beispiel durch ihre Essgewohnheiten voneinander abgrenzen. Das Ganze ist sozusagen die Grundlage, auf der sich Essstörungen im klinischen Sinne entwickeln können, so massenhaft entwickeln können, wie wir sie eben jetzt haben. Essstörungen sind die Spitze eines Eisbergs. Ich habe versucht, den Eisberg eben zu umreißen. Und Essen und Körper sind geeignet, Konflikte auszutragen, zum Beispiel um Identität. Wer bin ich? Ja, ich bin, also wenn ich mich identifizieren soll, also ich bin eigentlich vegan. Oh, ich bin Veganer. Dann habe ich schon mal ein Stück Identität gewonnen und kann mich vielleicht auch moralisch gut fühlen und kann mich von anderen abgrenzen. Das gilt für alle anderen Formen des Essens auch. Ich habe jetzt zufällig eine moderne zeitgenössische herausgegriffen. Und darum geht es dann auch bei einem Teil der Essstörungen, also bei der Magersucht eben und bei der Bulimie. Bei der Binge-Eating-Störung, der Essstörung mit Essanfällen, da ist der Fall etwas anders gelagert, aber darauf werden wir noch kommen. Verbreitete Formen von Essstörungen, klinisch verbreitete Formen sind eben die Anorexia nervosa oder auch Magersucht, die Bulimia nervosa oder eben Bulimie und die Essstörung mit Essanfällen, Englisch Binge Eating Disorder. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von weniger stark ausgeprägten Essstörungen. Essstörungen sind, muss man sagen, schwere psychosomatische Erkrankungen, die unbehandelt sich chronifizieren und leider in den seltensten Fällen nur von alleine weggehen und teilweise eine hohe Sterblichkeit aufweisen. Gerade bei der Magersucht haben wir eine hohe Sterblichkeitsrate. Magersucht ist die tödlichste Erkrankung, die jemand in der Jugend überhaupt entwickeln kann, im Langzeitverlauf. Weil es sich um Krankheiten handelt, die sich auch sofort somatisch auswirken, sind sie eben schwer auch zu behandeln, brauchen lange Behandlung und brauchen sehr deutlich störungsorientierte Behandlung. Darauf werde ich zum Schluss noch eingehen. Es gibt noch eine Variante, die zurzeit in der Diskussion ist. Das ist die Orthorexie. Das ist sozusagen das krankhafte Gesundessen. Orthorexie zählt nicht zu den Essstörungen, die in unseren klinischen Katalogen auftauchen, kann es aber als Vorstufe zu den Essstörungen sehen. Merkmale sind die strikte Unterscheidung von erlaubten und nicht erlaubten Nahrungsmitteln. Die Betreffenden wenden sehr viel Zeit aus, um die richtige Nahrung auszuwählen, oft mehrere Stunden täglich. Zählen und berechnen Kalorien, Vitamine, Nährwerte, Schadstoffe und so weiter, natürlich mit entsprechenden Apps, die das Ganze unterstützen und auf Basis neuester Erkenntnisse auf dem Internet. Oft kommt es zu einer Einschränkung der erlaubten Nahrungsmittel, die zunimmt und das Essen wird immer weniger genossen. Die Orthorexie hat Folgen. Es ist einmal das niedrige Körpergewicht, das ist dann mit der Magersucht schon sich überlappend. Es kommt zu einer Amenorrhoe, das heißt also die Regelblutung bei Frauen lässt nach. Herz-Kreislauf- und Mangelerkrankungen drohen und oft werden die Folgen der Mangelernährung Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, Durchfälle, Haarausfall fehlgedeutet als Zeichen von Entgiftung, was sie aber nicht sind. Die Betreffenden isolieren sich oft sozial, weil sie eben mit denen, die anders essen, nichts zu tun haben wollen. Sie haben, und da kommt wieder die Moral ins Spiel, ein Gefühl von moralischer Überlegenheit und Selbstgerechtigkeit. Sie verachten die anderen als Schlechtkostesser sozusagen, versuchen auch nicht selten zu missionieren. Manchmal schließen sie sich auch in sektenartigen Gruppen zusammen und können bei Abweichungen Schuldgefühle entwickeln. In manchen Fällen sind die Ernährungsideen überwertig, manchmal sogar tatsächlich wahnhaft und entsprechend gibt es aber keine Krankheitseinsicht. Oft das Verhalten ist eben sehr zwanghaft, sehr rigide, sehr übermäßig kontrolliert. Orthorexie finden wir häufig im Vorfeld von Magersucht. Und wir finden es auch bei Magersüchtigen, die durch Therapie zumindest in ihrer Symptomatik gebessert wurden. Jetzt zu der klassischen Essstörung der Magersucht. Wie wird Magersucht definiert? Ich klicke das mal durch, dann können wir in Ruhe drüber reden. Oder ich kann es in Ruhe erzählen, vielleicht eher so rum. Also einmal durch Gewichtsabnahme. Jetzt definiert mit einem Body Mass Index von 17,5 oder weniger. Und die Gewichtsabnahme ist nicht durch körperliche Erkrankungen, zum Beispiel Karzinome, verursacht, sondern eben durch Verhalten, selbst herbeigeführt durch Fasten, Vermeiden von hochkalorischen Speisen oder Erbrechen, das gibt es auch bei Magersucht, Abführen, übertriebene körperliche Aktivitäten und den Gebrauch von Appetitzyklen, Entwässerungsmitteln und so weiter. Zentral ist weiterhin eine sogenannte Körperschemastörung. Die Betreffenden haben Angst vor der Gewichtszunahme. Und zwar nimmt diese Angst zu, je niedriger das Gewicht ist. Klingt erstmal paradox, hat aber damit offensichtlich zu tun, dass sich bei der Magersucht auch Hirnveränderungen ergeben, die unter anderem die Zentren betreffen, die für die Körperwahrnehmung zuständig sind. Und es finden sich eben Hormonstörungen, die zu einem Aussetzen der Regelblutung bei Frauen führen, bei Männern eben zu Libido- und Potenzverlust, wenn die Erkrankung vor der Pubertät beginnt, was auch der Fall sein kann, nicht so oft, aber anscheinend doch auch zunehmend, dann kommt es zu einer Verzögerung oder Hemmung der pubertären Entwicklungsschritte. Das ist die Magersucht, Untergewicht, Körperschemastörung, selbst herbeigeführt und eben auch oft keine Krankheitsansicht. Einsicht. Die Bulimie wird etwas fälschlich auch Essbrechsucht genannt. Stimmt nicht so ganz, sage ich Ihnen gleich, weshalb. Die Betreffenden sind mit Essen dauernd beschäftigt. Wie alle Essgestörten haben eine oft unwiderstehliche Gier nach Nahrungsmitteln und eben Essanfälle, die als nicht kontrollierbar erlebt werden. Sie vermeiden die Gewichtszunahme vor allem durch selbstinduziertes Erbrechen. Das machen ungefähr 80%, aber eben nicht alle. Deswegen stimmt die Bezeichnung nicht ganz. Durch selbstinduziertes Abführen, durch zeitweiliges Fasten, durch Appetitzyklen, Schilddrüsenpräparate oder Entwässerungsmittel. Und auch, das fehlt in diesem Diagnostikschema, dem wir folgen, durch übertriebene Bewegung. Auch diese Patientinnen haben eine Angst, zu dick zu werden. Es sind eben meistens Patientinnen tatsächlich, eine scharf definierte Gewichtsgrenze, deswegen die gegensteuernden Maßnahmen nach dem Essanfall. Es wird noch gesagt, dass man häufig Magersucht in der Vorphase findet oder magersüchtiges Verhalten. Das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Man findet aber häufig Diäten und eingeschränktes Essverhalten. So ist es, glaube ich, besser formuliert. Die zweite große Essstörung, also die Bulimie. Und jetzt ist noch hinzugekommen die Essstörung mit Essanfällen, Binge-Eating-Störung. Wiederholte Episoden von Essanfällen, ähnlich wie bei der Bulimie, große Mengen an Nahrung in einer vergleichsweise kurzen Zeit mit einem Gefühl des Kontrollverlustes. Die Episoden treten auf mit schneller Essen als normal. Man isst bis zu einem unangenehmen Völlegefühl und große Nahrungsmengen ohne ein körperliches Hungergefühl. Die Betreffenden schämen sich in der Regel wegen der Menge und essen dann allein oder heimlich. Das ist so wie bei der Bulimie und haben im Nachhinein Gefühle von Selbstekel, Deprimiertheit oder starker Schuld. Sie leiden oft wegen der Essanfälle, also es besteht schon ein erheblicher Leidensdruck. Sie wollen es eigentlich loswerden. Damit diese Krankheit definiert werden kann, soll sie, so ist es erstmal festgelegt, mindestens einen Tag in der Woche für 3 Monate auftreten. Und es soll keine gegenregulierenden Maßnahmen geben, wie bei der Bulimie. Und sie sollen nicht auftreten im Verlauf einer Magersucht oder eben einer bulimischen Erkrankung. Also kurz gesagt kann man sagen, die Essstörung mit Essanfällen ist eine Bulimie ohne Gegenregulierung. Diese Erkrankung, die Binge-Eating-Störung, beginnt zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Magersucht und Bulimie in der Jugendzeit, Bulimie etwas später, Magersucht etwas früher in der Regel. Es sind ja, so bis zu 2% Frauen zwischen 15 und 24 von der Magersucht betroffen. Bulimie, die Angaben schwanken, 1% bis 5% der erwachsenen Frauen. Binge-Eating-Störung, 2% der erwachsenen Männer und circa 3% der erwachsenen Frauen. Also schon große Gruppen. Wenn man dann noch die nicht näher bezeichneten Essstörungen dazu nimmt, dann kommen wir doch auf ungefähr 10%, die irgendwie von einer Essstörung betroffen sind. Das ist nicht wenig. Geschlechtsverteilung ist so, dass wir bei den klassischen Essstörungen, also der Anorexie und der Bulimie, zu 95% Frauen haben. Bei der Binge-Eating-Störung ist es anders. Da haben wir 2 Drittel Frauen, 1 Drittel Männer oder sogar 50-50 Frauen-Männer, also keine reine Frauenkrankheit. Anorexie ist in den höheren sozialen Schichten nach wie vor verbreitet, die anderen Essstörungen vermutlich in allen Schichten. Risikogruppen für Essstörungen sind eben Studentinnen, Gymnasiastinnen, also alle, die mit viel Leistung zu tun haben, Sportlerinnen, Models, Ballettschülerinnen natürlich, und für Bulimie gilt eben auch Diabetes als Risikofaktor, ebenso für das Binge-Eating. Und bei Binge-Eaterinnen und Binge-Eatern findet man eben schon im Vorfeld oft Tendenzen zum Übergewicht. Essstörungen sind immer mit, oder in der Regel, sagen wir mal, mit anderen seelischen Erkrankungen verbunden. Das müssen wir jetzt im Einzelnen, glaube ich, nicht durchgehen. Vielleicht die Hauptpunkte. Also viele Essgestörte sind auch depressiv oder machen depressive Episoden durch. Oder haben Ängste, vor allen Dingen soziale Ängste. Das sind 50% mindestens in den untersuchten Gruppen. Bei Bulimie findet man häufig Substanzmissbrauch noch zusätzlich. Schwerere seelische Störungen, Persönlichkeitsstörungen bei allen Essstörungen, Zwangsstörungen oft bei der Magersucht und posttraumatische Belastungsstörungen, also Traumafolgestörungen eben oft bei der Bulimie öfter als bei den anderen Essstörungen. Deswegen schauen wir auch immer, welche anderen seelischen Erkrankungen spielen da noch eine Rolle. Magersucht und Bulimie führen zu erheblichen körperlichen Veränderungen. Hungersättigungsregulierung sind außer Kontrolle. Hormonhaushalt habe ich schon erwähnt. Bei der Magersucht oft Wachstumsstörungen. Die Patientinnen, wenn die Magersucht früh in der Pubertät einsetzt, wachsen nicht mehr, bleiben klein. Herz-Kreislauf-Störungen bei beiden Erkrankungen. Magen-Darm-Beschwerden auch. Schädigungen der Speiseröhre bei vielem Erbrechen. Der Zähne auch durch Erbrechen der Haut, der Knochensubstanz, die Haare werden brüchig. Und man hat eben bei der Anorexie Verminderungen in der Hirnsubstanz in bestimmten Arealen, wobei dies nur teilweise rückgebildet werden kann. Und man hat bei allen Essstörungen auch Veränderungen im Belohnungssystem des Gehirns. Wie kommt es nun zu Essstörungen? Also alle Essgestörten sind mit ihrem Körper unzufrieden irgendwie. Fast alle Essgestörten haben ein Selbstwertproblem. Und viele Essgestörte sind perfektionistisch. Die Frage, reicht das aus, auf der Basis des bisherigen, na, dessen, was wir bisher über die soziokulturellen Faktoren wissen? Oder kommt noch mehr dazu? Was sicher ein wichtiger Einflussfaktor ist bei Essstörungen, ist die Familie. Essstörungen können eben ein Mittel sein, verborgene oder vielleicht auch offene familiäre Konflikte zu lösen, scheinbar. Zum Beispiel den Kampf um die Verselbstständigung zu führen. Da ist also Essen oder Nichtessen ein probates Mittel, um sich abzugrenzen, so wie man sich sozial und kulturell eben auch durch Essverhalten abgrenzen kann. Essen eignet sich dazu. Auch ganz dünn werden, also den Körper verändern, eignet sich dazu. Aber man muss sagen, nicht jede Essstörung ist mit Störungen der familiären Beziehungen verbunden. Es gibt auch Essstörungen in Familien, die ja, sehr ungestört funktionieren. Familiäre Einflüsse, so kann man erstmal zusammenfassen, können Essstörungen wesentlich verursachen. Das gibt es. Dazu werde ich gleich auch noch ein paar Punkte nennen. Sie können sie verstärken oder in ihrer Entwicklung abmildern bzw. verhindern oder in ihrem Verlauf abmildern. Also familiäre Einflüsse können sich sehr positiv auswirken in der Verarbeitung von Essstörungen oder auch schon im Vorfeld oder eben negativ, je nachdem. Was fördert nun Essstörungen in Familien? Da gibt es eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen, die immer wieder bestimmte Faktoren aufzeigen, die einzeln oder in Kombination vorliegen können und die das Auftreten von Essstörungen statistisch wahrscheinlicher machen. Wenn ich statistisch sage, heißt es, das ist eben sozusagen das Mittel und da gibt es dann immer eine Varianz und es gibt auch Fälle, in denen das nicht auftritt, aber und Fälle, in denen das eben gehäuft auftritt. Also nicht jede Familie oder nicht jede Essstörung ist durch diese Einflussfaktoren mitbedingt, aber bei vielen spielt es eine Rolle. Also was fördert Essstörungen? Die starke Beschäftigung mit Gewicht und Essen, häufige Diäten in der Familie und Diäthalten und gezügeltes Essverhalten, starke Betonung von Aussehen, Figur, Schlankheit und Außenwirkung, kritische Kommentare zu Figur, Gewicht, Essverhalten, ausgeprägte Betonung von Sportlichkeit und Fitness. Manifeste Essstörungen in der Familie, zum Beispiel Über- oder Untergewicht oder auch Bulimie. Keine Familienmahlzeiten sind schlecht, unregelmäßige Familienmahlzeiten sind schlecht und von Streit begleitete Familienmahlzeiten sind schlecht. Also regelmäßige Familienmahlzeiten, in denen man sich tatsächlich über das, was einen bewegt, austauschen kann, ohne dass es gleich Konflikte gibt, sind protektiv gegen Essstörungen, muss man einfach sagen. Sowohl das Verhalten als auch die Kommentare der Familienangehörigen sind wichtig. Lange Zeit hatte man bei den Essstörungen vor allen Dingen die Mütter sozusagen im Visier. Das ist unfair. Die Väter spielen bei einer ganzen Reihe von Essstörungen auch eine Rolle. Auch die Kommentare und das Verhalten von Vätern. Manchmal sind eben Väter essgestört und geben es an die Töchter oder auch an die Söhne weiter. Also die auf das Aussehen fokussierte Familie ist sozusagen die Familie, die in der Essstörungen schneller entstehen als in anderen Familientypen. Das ist, glaube ich, ein statistisch recht robuster Befund, auch in sogenannten prospektiven Studien, in denen man geguckt hat, wie ist die Familie und hat sich in den nächsten 2, 3 bis 5 Jahren eine Essstörung entwickelt bei den Sprösslingen. Essstörungen beeinträchtigen aber auch erheblich die familiären Beziehungen. Essstörungen in Familien sind sehr belastend. Und man findet bei allen Angehörigen oft auch in der Folge von Essstörungen, nicht nur im Vorfeld, sondern auch in der Folge, eine hohe psychische Belastung. Bei der Behandlung hat sich die Familientherapie bisher als das wirksamste Verfahren zur ambulanten Therapie von Anorexie und Bulimie bei Jugendlichen erwiesen. Bei Erwachsenen ist es anders, aber bei Jugendlichen ist eigentlich nach der Befundlage Familientherapie das Vorgehen der Wahl. Essstörungen haben auch sehr viel mit Gefühlen zu tun. Wie Essen überhaupt. Fast alle Gefühle können irgendwie durch Essen beeinflusst werden. Also wenn man Streit hat, ein gutes Essen versöhnt, das kennen wir alle. Wenn man gefrustet ist, gönnt man sich eben mal was, dann geht es einem besser. Also das Essen spielt immer eine Rolle. Und das kann aber auch zum Problem werden. Wir haben es bei einem Teil der Essgestörten, gerade bei denen, die zu Essanfällen neigen, aber auch bei einem Teil der Übergewichtigen, nämlich mit einem Phänomen zu tun, das in den letzten Jahren neu definiert worden ist, die Nahrungsmittelsucht, wenn man das auf Deutsch übersetzt, Food Addiction im Angelsächsischen. Und diese Nahrungsmittelsucht ist als sogenannte unspezifische Substanzgebrauchsstörung definiert. Hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber bei genauerem Hinsehen dann doch nicht so. Diese unspezifische Substanzgebrauchsstörung ist erstmal definiert durch eine verminderte Kontrolle. Eine bestimmte Substanz, in dem Fall eben eine bestimmte Nahrung, wird in größeren Mengen und längere Zeit aufgenommen als beabsichtigt. Das haben wir ja bei der Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung. Ist begleitet von einer sozialen Einschränkung. Die Betroffenen ziehen sich eben zurück. Das tun ja Bulimikerinnen und auch Patientinnen oder Betroffene von Binge-Eating-Störung. Führen ihre Essanfälle heimlich durch. Es findet ein riskanter Gebrauch des Stoffes statt, der Substanz statt, trotz physischer oder psychischer Symptome, die eben durch diesen Gebrauch verursacht oder verschlimmert werden. Eben kann sagen, zum Beispiel bei Übergewicht oder erheblichem Übergewicht und man isst dann eben weiter, das ist riskanter Gebrauch von Essen, weil Übergewicht eben zu schweren physischen Problemen führen kann. Auch der Essanfall bei der Bulimie und die Gegensteuerung kann eben zu erheblichen physischen und auch psychischen Problemen führen. Zwei weitere Kriterien sind die Toleranzsteigerung, und der Entzug. Beides sind keine notwendigen Kriterien für diese Art der Substanzgebrauchsstörung. Wie ist es bei den Essstörungen jetzt? Man weiß, dass Zucker, gesättigte Fette und Salz in Kombination vor allen Dingen und dann vielleicht noch kombiniert mit Koffein ein Suchtpotenzial haben. Das ist in Tierversuchen nachgewiesen und kann auch bei Menschen haben sie dieses Suchtpotenzial. Und diese Substanzen werden kombiniert oft bei Fastfood-Konsum verzehrt. Der Verzehr von Zucker und gesättigten Fetten, Salz vielleicht noch drunter gemischt, steigert die Dopaminfreisetzung. Dopamin ist ein Botenstoff und wenn der freigesetzt wird, fühlen wir uns besser. Das heißt also, unser Belohnungssystem wird aktiviert. Moderne industriell gefertigte Nahrung hat eben oft eine hohe Konzentration von Zucker und gesättigten Fetten und Salz und wird deswegen gerne gegessen, weil es eben gut schmeckt und Dopamin freisetzt. Und daran kann man sich eben gewöhnen und auch an bestimmte Mengen kann man sich gewöhnen und man findet eben Nahrungsmittelsucht, Food Addiction bei ungefähr einem Viertel der Übergewichtigen tatsächlich. Die essen hauptsächlich diese Dinge. Immerhin auch bei 11% der Normalgewichtigen und das Wichtigste, bei Patientinnen und Patienten mit Binge-Eating-Störung bei fast 2/3. Also diese Suchtkomponente und auch die physiologische Suchtkomponente spielt bei Teilen von Essgestörten, bei Patientinnen mit Bulimie und bei Patientinnen mit Binge-Eating-Störung vor allem eine ausgeprägte Rolle. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Essstörungen behandeln. Jetzt erlauben Sie mir noch ein oder zwei Worte zu Diätprogrammen. Diätprogramme sind also diese Form des Essens, diese Food Addiction ist ein Problem. Diäten, das habe ich vorhin schon erwähnt, sind ein anderes Problem. Ein Weg oder Weg in viele unserer Essstörungen sind eben die gescheiterte Diäten. Das liegt daran unter anderem, dass die Behandler die Gewichtsabnahme, wenn sie denn passiert bei Diäten, eben der Behandlung zuschreiben. Und wenn die Patienten danach wieder zunehmen, dann sind es die Patienten, die das irgendwas nicht richtig gemacht haben. Also Gewichtsabnahme ist meine Therapie, Gewichtszunahme, da haben sie wohl irgendwas verkehrt gemacht. Bei Diäten setzen sich die Betreffenden oft sehr unrealistisch hohe Ziele, die sie eigentlich nicht erreichen können, sind dann enttäuscht, weil es nicht klappt und brechen dann oft die Behandlungen ab, schreiben aber die Misserfolge ihrer Unfähigkeit zu und nicht, dass die Diät selber ein Problem sein kann und neigen dann eben zu starker Resignation. Und dann setzt er oft ein Teufelskreis ein, Resignation, noch ein Versuch, noch ein Versuch, noch ein Versuch. Und es klappt immer wieder nicht, weil diese Faktoren bestehen. Dauerhafte Gewichtszunahme unter 10% des Ausgangsgewichtes ist schon schwer zu erreichen. Unser Körper neigt dazu, ein einmal gewonnenes Gewicht, auch wenn es pathologisch ist, zu verteidigen. Und wenn wir ein Gewicht um 10% bei Übergewicht reduzieren können, hat das schon erhebliche Verbesserungen von Blutdruck und Blutfettwerten zur Folge, also hat schon einen großen gesundheitlichen Benefit. Ja. Das muss man sich klar machen. Der Körper verteidigt sein Gewicht. Alles, was über 10% Gewichtsverlust hinausgeht, bedarf einer ungeheuren Willensanstrengung. Eine Willensanstrengung, wie sie die Magersüchtigen aufbringen, aber sonst glaube ich eher niemand von uns. Ja. Wie ist es nun, wenn Essstörungen zum Arzt kommen oder zum Therapeuten kommen oder in die Beratung kommen? Essgestörte kommen nicht gern. Viele bleiben weg, vor allen Dingen Bulimikerinnen, auch Binge-Eaterinnen, Binge-Eater bleiben eher weg. Die Anorexien, die kommen, weil sie müssen. Die Verwandten schleppen sie in die Therapie oder die Mitschülerinnen oder die Lehrer oder. Magersüchtige haben oft keine Krankheitseinsicht. Bulimien und Binge-Eaterinnen kommen oft nach gescheiterten Selbstheilungsversuchen, versuchen im Vorfeld erstmal selbst mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, weil sie sich vor allen Dingen wegen der Essanfälle und der Menge des Gegessenen schämen. Deswegen ist eine wesentliche Aufgabe Behandlungsmotivation schaffen. Und allein dazu braucht man sehr viel Geduld, sehr viel Frustrationstoleranz und sehr viel Ausdauer. Essstörungsbehandlungen sind langwierige Behandlungen, die oft mehrere Anläufe benötigen. Wie kommt man nun in die Behandlung? Welche Wege gibt es da? Also man kann eben vermuten, dass eine Essstörung vorliegt bei der Tochter, bei dem Sohn, bei der Gattin, bei dem Gatten, bei der Mitschülerin, beim Mitstudenten und so weiter. Man kann sich telefonisch beraten lassen. Da gibt es einschlägige Beratungseinrichtungen oder übers Internet. Das klappt sehr gut. Oder eben dann persönlich, also im analogen Modus zur Beratung kommen. Dann, wenn eine Essstörung vorliegt, sollte man, oder sich der Verdacht erhärtet, sollte eine Fachdiagnostik stattfinden und eine körperliche Untersuchung. Nicht nur das Gewicht sollte erfasst werden, sollte ein Labor gemacht werden. Blutbild also, und es sollte in der Regel auch eine kardiologische Untersuchung gemacht werden, weil eben Essstörungen oft mit Herz-Kreislauf-Problemen verbunden sind, alle. Wenn sich eine Essstörung als gegeben herausstellt, gibt es mehrere Therapiemöglichkeiten, die durchaus auch kombiniert werden können. Bei sehr ausgeprägten Essstörungen, also bei einem Body Mass Index von unter 14,5 zum Beispiel oder täglichen Essanfällen, würde man eher stationär behandeln. Entschuldigung, bin ich schon beim Werbeblock gelandet. Jetzt ist auch noch die Maus entfallen. Warten wir mal. So, machen wir mal weiter. Also Einzeltherapie, da haben sich bewährt psychodynamische Psychotherapie, Verhaltenstherapie vor allen Dingen. Familientherapie habe ich schon erwähnt. Gruppentherapien sind auch sehr effektiv, vor allen Dingen bei Bulimie und bei Binge-Eating-Störung. Und man sollte eventuell auch Ernährungsberatung machen. Das ist sicher in vielen Fällen sinnvoll. Und auf jeden Fall sollten die Angehörigen immer mit einbezogen werden, weil die Angehörigen A helfen können, die Essstörung zu verändern und B auch manchmal Veränderungen blockieren. Ja, das ist das, was ich jetzt erstmal Ihnen mitzuteilen habe zu den Wegen in die Behandlung. Alles Weitere würde ich dann Ihren Fragen überlassen. Hier noch einige Literaturhinweise. Dieses Buch hier rechts wendet sich an Betroffene und Angehörige. Das gibt es als E-Book bei Trias. Also wenn Sie Angehörige sind, Betroffene, potenziell Betroffene oder potenziell Angehörige, kann ich Ihnen dieses Werk hier empfehlen. Die anderen Werke richten sich eher an Fachleute. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen und hoffe, dass ich auf diese auch Antworten finde. Ich beende jetzt die Präsentation und auch die gemeinsame Bildschirmnutzung und gehe wieder in den Vollbildmodus von Zoom.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Reich, für Ihre Ausführungen. Und Sie können gerne, wenn Sie Fragen haben, diese in den Chat stellen. Ich werde sie vorlesen, an Professor Reich weiterleiten und er wird sie dann beantworten. Und vielleicht, bis die Leute sich motivieren, etwas zu schreiben. Wir haben im Vorfeld ganz viele Anfragen bekommen und da ist eines ganz deutlich geworden, nämlich so wie Sie das gesagt haben, das Erkennen und das Handeln ist ganz wichtig. Aber welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, was gut funktionieren kann, Betroffene zu motivieren, Hilfe anzunehmen? Also das ist so eine zentrale Frage, um die sich ganz viel dreht.
Hm. Wie ich schon ausgeführt habe, ist dieses Motivationsschaffen eigentlich das Hauptproblem bei den Essgestörten. Und was hilft, ist erstmal geduldiger Umgang, Information, aber eben auch Ansprechen der Ängste, wenn die Essstörung aufgegeben wird. Die Essstörung entwickelt sich ja nicht als schlechte Angewohnheit, sondern wenn eine klinisch diagnostizierbare Essstörung vorliegt, steckt da eben auch viel dahinter an Problemen, an unbewältigten Problemen, an Konflikten, die die Betreffenden haben, an Unsicherheiten, an Ängsten. Und wir müssen immer damit rechnen, dass die Betreffenden auch Angst haben, ihre Symptomatik aufzugeben, weil die Symptomatik ihnen eine gewisse Sicherheit bietet. Und sie müssen also A, Sicherheit in der therapeutischen Beziehung gewinnen, also wissen, da ist jemand, der versucht, mich zu verstehen, der versucht, meine Beweggründe zu verstehen. Da ist aber auch jemand, dem ist aber auch klar, dass ich da etwas Gefährliches tue. Der hat da auch eine andere Sichtweise als ich, insofern als er meint, dass dieses gefährliche Verhalten verändert werden muss. Und wichtig ist, da eben entsprechend die Sorge zu artikulieren gegenüber der Patientin. Und mit ihr schon auch Schritte zu erarbeiten, das Essverhalten in kleinen Schritten zu verändern, zu verbessern. Also jede Therapie, die effektiv ist bei Essgestörten, muss auch das Essverhalten und das Körpergefühl mit in die Behandlung nehmen und vor allen Dingen die Ängste, was passiert bei der Magersucht, wenn ich anfange zuzunehmen, nehme ich dann nicht exponentiell zu, wie das am Anfang eben ja oft ist, wenn man wenig gegessen hat eine Zeit lang und dann isst man wieder normal, dann nimmt man exponentiell mehr zu, weil der Körper mich an den niedrigeren Verbrauch gewöhnt hat und weniger verbrennt sozusagen. Oder bei eben der Bulimie und bei der Essstörung mit Essanfällen, welche Belohnung bekomme ich dann und welches Gefühl von Zuwendung, wie bekomme ich sonst ein Gefühl von Zuwendung und Sicherheit, wenn ich auf das Essen verzichte. Also das ist die Ängste ernst nehmen. Die Ambivalenz, also die Unentschlossenheit auch erstmal als gegeben annehmen, dass Pro und Contra sich oft die Waage halten bei, soll ich die Essstörung aufgeben oder beibehalten und das dann entsprechend zu thematisieren. Das ist aber alles schon Aufgabe von Fachleuten. Ja. Das andere ist, in der Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis heißt es ernsthaft konfrontieren und dann eben und ansprechen, nicht hinterm Berg halten, deutlich sein, aber sich auch nicht verstricken in allzu viel unproduktive Streitereien. Ja, das ist ja auch etwas, was wir häufig leider haben und was sich oft auch schnell entwickelt, muss man einfach sagen, weil die Essstörungen dazu einladen, zu uns produktiven Streitereien.
Vielen Dank, ja. Wir haben eine zusätzliche Frage bekommen, und zwar, ob Sie es in Ihrer Arbeit erlebt haben in der Corona-Zeit, dass die Essstörungen zugenommen haben?
Ja, das ist ja eine Beobachtung, die einige zumindest teilen, also sowohl dass zu viel Essen hat zugenommen, als auch das äußerst kontrollierte Essen hat zugenommen. So wie eben, es haben ja auch zumindest in der Bundesrepublik Alkohol, Geh- und Missbrauch und Rauchen haben zugenommen, aber eben auch Essen. Einige Personen, die dazu neigen, essen eben mehr noch als bisher, weil Alternativen fehlen. Die Leute können nicht raus, ja, sie müssen drin bleiben, sie hocken immer in der Bude und dann ist die nächste Mahlzeit dann oft schon eine große Abwechslung. Ja, das ist leider so. Oder man hat eben jetzt mehr Zeit, sich ordentlich was zu kochen. Das ist ja auch eigentlich nicht schlecht, aber kann eben auch zu viel werden, ja. Oder man bestellt sich eben viel. Und das andere ist, was auch zugenommen hat, ist das Kontrollieren beim Essen und das sehr rigide Sein beim Essen, also das magersüchtige Verhalten. Es geht also in beide Richtungen. Wir haben tatsächlich eine Tendenz zur Zunahme jetzt bei den Corona-Einschränkungen. Ja.
Eine weitere Frage ist eine ganz spezifische, bei der es um die Behandlung von Essstörungen geht, wenn es ums Körpergefühl geht. Und
Ja.
da fragt jemand, ob Sie Erfahrungen damit haben, wie das Körpergefühl durch den Neoprenanzug beeinflusst werden kann. Haben Sie damit Erfahrungen gemacht?
Damit habe ich keine persönlichen Erfahrungen gemacht. Die Berichte, die ich kenne, sind sehr positiv, muss ich sagen,
Ja.
weil tatsächlich da ein Korrektiv zur eigenen Körperwahrnehmung stattfindet, die ein Korrektiv, das unmittelbar wirkt. Es wirkt ja direkt auf die Haut und wirkt eben direkt auf den Körper. Ja, und das ist schon etwas, wo man sagen kann, das ist sehr hilfreich in vielen Fällen. Das ist nicht alles und ist auch nicht, mal sagen, die einzige Methode, die man anwenden kann oder der einzige Weg aus der Essstörung. Aber es ist ein wichtiges unterstützendes Mittel oder kann es zumindest sein. So, ja, so als Unterstützung wichtig. Für die Behandlung insgesamt ist wichtig, dass das Körpergefühl, die Einstellung zum eigenen Körper, die Körperwahrnehmung wirklich intensiv thematisiert werden muss mit den Patientinnen und Patienten. Wie ist erstmal egal sozusagen. Ja. Jetzt. Ja.
Eine weitere Frage lautet, wie viel Prozent an Patientinnen, die Sie haben, liegt auch eine familiär dysfunktionale Systemkonstruktion vor? Haben Sie da Zahlen dazu oder Einschätzungen?
Also eine funktionale Systemkonstruktion ist mir jetzt ein bisschen, also würde ich gerne wissen, was ist damit gemeint? Also, dass es eine Funktion hat im Familiensystem. Essen hat immer eine Funktion im Familiensystem, würde ich sagen. Also Essen ist immer etwas Soziales. Essen ist immer auch eine Mitteilung, ob wir viel essen, ob wir wenig essen, ob es uns schmeckt, ob es uns nicht schmeckt, was wir essen, wie wir essen. Also alles, was wir essen, ist immer auch, so wie Sprechen und andere Handlungen, ist immer auch Kommunikation. Also Essen und Nicht-Essen hat eine kommunikative Funktion. So rum und so rum. Dem können wir uns auch gar nicht entziehen. Das ist einfach so. Von daher hat Essen immer auch etwas mit den Beziehungen zu tun. Wir drücken mit Essen etwas aus in Beziehungen und unser Verhalten wird interpretiert von anderen. Und dieses Ausdrücken und Interpretieren hat natürlich eine Funktion. Es kann das Miteinander betonen und es kann die Abgrenzung betonen. Es kann ein Wohlbefinden betonen oder hervorrufen und es kann aversive Affekte hervorrufen und betonen. Wir können uns abgrenzen, wir können Verbundenheit zeigen. Wir können Individualität zeigen oder eben Kollektivität, wie auch immer. Ja, und Wir können Loyalität zeigen und wir können Illoyalität zeigen. Also wir zeigen eigentlich immer etwas, wenn wir essen oder nicht essen, ja. Und wie wir essen, wie viel wir essen, was wir auswählen, was wir weglassen. Essen ist immer Kommunikation. Ja. Es
Ja.
sei denn, wir essen für uns alleine im stillen Kämmerlein, dann kann man vielleicht Selbstgespräche führen oder hat in der Fantasie oder in der Vorstellung dann andere dabei. Das gibt es natürlich auch. Ja, also insofern ist Essen wahrscheinlich die wenigsten ganz für sich allein, selbst wenn sie solo sind.
Ja, eine weitere Frage lautet: Ab wann soll ich bei meinem Sohn oder meiner Tochter hellhörig werden und genauer hinschauen, ob sich eine Essstörung entwickelt? Was können die ersten Anzeichen sein?
Naja, erste Anzeichen, da sind wir in der Grauzone. Ja, es gibt natürlich diese ersten Anzeichen von gestörtem Essverhalten, die ich eingangs aufgezeigt habe. Da kann man ja mal gucken, wird sich oft gewogen und wird das Essverhalten davon abhängig gemacht, ob man 1 oder 2 Kilo mehr oder weniger wiegt. Ja, das wäre zum Beispiel ein Signal. Nun sind ja leichte Gewichtsschwankungen, 2, 3 Kilo kann man an Gewichtsschwankung haben, ohne dass sich groß etwas verändert. Und im Grunde kann es auch niemand oft richtig erklären, weshalb man mal 2 Kilo mehr und mal 2 Kilo weniger wiegt. Nur die potenziell Essgestörten erschreckt das schon. Und die reagieren darauf dann eben mit weniger Essen oft oder eben mit mehr Essen eher seltener. Und wenn diese Gewichtsabhängigkeit da ist, die starke Körperkontrolle da ist, wenn systematisch Nahrungsmittel weggelassen werden, zum Beispiel wenn systematisch Kohlenhydrate weggelassen werden oder wenn eben auch ungesättigte Fette, die ja sehr gesund sind, gerade bei Salaten, die Vitamine werden ja im Grunde nur aufgenommen, wenn wir ungesättigte Fette verwenden, also Öle, wenn das alles weggelassen wird und das über lange Zeit, dann sollte man hellhörig werden, ja. Und dann, na, also aus welchem Grunde wird da so gespart? Das ist das eine. Das andere ist eben, ja, wenn der Kühlschrank dauernd leer ist, ja, also man kauft und kauft und immer ist es weg. Also was ist da eigentlich? Oder wenn es anfängt im Bad etwas merkwürdig zu riechen, ja, etwas säuerlich und das häufiger. Also das sind schon Zeichen, die auf eine Essstörung hindeuten, ja. Jetzt sehe ich hier die ganze Zeit das iPad von Hans mit einer Meldung. Also, wir haben ja gesagt, über Chat soll am besten gefragt werden. Also,
Genau. Das hat sich auf die Frage mit der dysfunktionalen Familien, mit den dysfunktionalen Familiensystemen angeschlossen. Also ist, glaube ich, erweitert worden.
okay, gut,
Sie
ja.
haben es ohnehin beantwortet.
Ja.
Eine weitere Frage betrifft den Umgang mit Störungen, aus Elternsicht. Die Frage lautet, ob man das Kind darauf ansprechen soll, auf die negativen Folgen, die das haben könnte, soll man sie zum Essen motivieren, soll man auf den dünnen Körper hinweisen oder schaden solche Hinweise mehr, als sie nutzen?
Es kommt da immer auf die Quantität und die Qualität an. Also hinweisen ja, Stellung beziehen ja, einladen ja, aber drauf rumreiten nein. Sich verstricken, endlose Diskussionen führen nein. Den eigenen Standpunkt klar machen, ja. Direkt ansprechen, ja. Nicht um den heißen Brei herumreden, ja. Aber man sagt seine Dinge und dann ist erstmal gut. Dann muss die Betroffene sehen, was sie damit macht. Und man kann es dann auch wiederholen. Und natürlich, irgendwann können Grenzen erreicht sein, Gewichtsgrenzen, wo man auch Angst bekommen muss, zu Recht Angst bekommen muss. Oder häufiges Erbrechen, wenn man das bemerkt, da ist auch dann schnell, kann schnell eine Grenze erreicht sein. Insofern, als auch da Kreislaufprobleme, Herzprobleme auftreten können. Also, und dann muss man einschreiten. Als Eltern hat man ja sowieso dann die Verpflichtung einzuschreiten und dann ist es sehr wichtig, die Betreffende auch dann unter Umständen zu drängen. Das sollte man sich dann auch nicht scheuen, mal eine Fachfrau oder einen Fachmann für diese Störungsbilder oder für diese Beschwerden aufzusuchen, dass mal jemand Neutrales von drauf guckt, der mit dem Ganzen bisher nichts zu tun hat und sich mit der Betreffenden unterhält. Dann die entsprechenden Untersuchungen einleitet und sich da mal ein Bild verschafft. Und dann kann es ja entweder Entwarnung geben oder man kann sagen, nee, hat sich bestätigt und weitere Therapie ist sinnvoll und notwendig. Ja. Aber ganz klar, also dieses Verschweigen ist schwierig. Das Beschweigen führt in der Regel zu nichts. Und das andere Extrem ist eben dauernd und immer wieder. Was man vermeiden sollte, sind in irgendeiner Form herabsetzende Äußerungen. Also, na, gehst du wieder kotzen oder du siehst ja schon aus wie der letzte Hungerhaken. Also solche Dinge, die wir auch immer wieder in unseren Therapien hören, das geht, würde ich sagen, geht gar nicht. Ja, taktvoll, respektvoll, aber fest im Standpunkt. Ja.
Eine Frage bezieht sich darauf, wie hängen für Sie Essstörungen und Bindungstraumata zusammen oder gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?
Ja, also Bindungsstörungen findet man bei Essstörungen überdurchschnittlich häufig. Unsichere Bindungen, unsicher ambivalente Bindungen, spielen eine Rolle. Auch Bindungen, die oder Bindungsstörungen, die mit Traumatisierungen zusammenhängen. Und ich habe ja gesagt, fast alle Gefühle können durch Essen reguliert werden und Essen kann eben auch, beziehungsweise auch Nicht-Essen, kann eben ein Sicherheitsgefühl vermitteln, das eine Bindungsunsicherheit verdeckt. Oder eine Bindungsunsicherheit nicht so spürbar werden lässt, wie sie spürbar wäre, wenn man nicht esse oder das Essen nicht rigide kontrollieren würde. Also ich kann mir schlecht Zahlen merken, aber ich würde sagen, also Bindungsstörungen sicher bei der Hälfte der Essgestörten, eigentlich noch mehr.
Eine weitere Frage lautet, wie häufig ist es, dass Patientinnen zwischen Anno, Bulimie und Binge-Eating hin und her switchen?
Also zwischen den Vollbildern selten, muss man einfach sagen. Wobei man sagen muss, die größte Gruppe sind ja nach wie vor die nicht näher bezeichneten Essstörungen, die eben nicht das Vollbild einer der drei klassischen Störungen entwickeln. Also die Entwicklung von einer Bulimie zu einer Anorexie, die in der keine Essanfälle und kein Erbrechen stattfinden, also eine so rigide klassische Anorexie, das ist selten. Bei Magersucht findet man in der Entwicklung, gerade wenn Besserungen eintreten, manchmal die Neigung zu Essanfällen. Da muss man dann gucken, sind das sogenannte subjektive Essanfälle, wo die Betreffenden schon, wenn sie mal sagen, zwei Kekse essen, das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle. Oder sind es objektive Essanfälle, wie wir sie bei der klassischen Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung haben. Beides gibt es und das muss man sich dann genau angucken. Wenn die Betreffende sagt, ich hatte einen Essanfall, dann bedeutet das erstmal noch nichts. Sondern man muss sich das genau schildern lassen. Entwicklung von Binge-Eating-Störung zu Magersucht ist selten. Entwicklung von Binge-Eating-Störung zu Bulimie gibt es, soweit ich weiß, ungefähr in 10% der Fälle. Wir finden häufig Entwicklungen von der Bulimie zu nicht näher bezeichneten Essstörungen, wo eben ab und zu mal Essanfälle und Gegensteuerung auftreten, aber nicht mehr jede Woche oder jeden Monat, sondern vielleicht mal alle paar Monate und in geringerem Ausmaß. Also die klassischen Bilder, dass es da gleichwertige Übergänge von einem zum anderen gibt, das ist also von der Quantität her nicht, entspricht nicht dem der Befundlage.
Hier ist noch eine Anmerkung, mehr als eine Frage, und zwar nämlich, dass es Fachstellen zu kontaktieren fast unmöglich sei, da die sehr voll seien und was man dagegen tun könne.
Ja, mehr Fachstellen einrichten. Mhm. Und vielleicht auch mal die Möglichkeiten des Internets nutzen. Also es gibt ja.
Ich kann gerne etwas mit Aussehen aufnehmen, aber es wird dann später zum Matenal, oder? Und du sagst auch die.
Die gute Eva Maria hat ihr iPhone.
Wir haben es nicht gesehen, sonst hätten wir es stumm geschaltet.
Ja. Gut, und eben auch die Internetmöglichkeiten nutzen. Ja, da gibt es ja auch gute Möglichkeiten, die manchmal auch helfen, wenn direkt vor Ort eben lange kein Termin zu bekommen ist. Ja.
Eine Frage ist noch, was eine Lehrperson unternehmen kann, wenn diese eine Essstörung wahrnimmt, die einen Schüler, eine Schülerin betreffend, allerdings kein Problembewusstsein weder bei den Eltern noch bei der Schülerin selbst vorhanden ist. Das ist so ein Dilemma, und haben Sie da eine Idee dazu?
Ja, nicht wirklich. Also im Ansprechen, ja, auf jeden Fall. Wenn natürlich, wenn eine Schülerin im Unterricht ist und man hat den Eindruck, da ist der Body Mass Index so, dass die gleich vom Stuhl fällt, dann muss man ja eingreifen. Also auch als Lehrer, dann kann man ja nicht, man ist ja dann auch verantwortlich für die Schülerin in der Situation. Und natürlich muss man die Eltern benachrichtigen und so weiter, aber da würde ich schon sehr drängen und auch sehr massiv auftreten, wenn also tatsächlich man den Eindruck hat, da ist Gefahr im Verzuge und da wird nichts getan. Also da sollte man wirklich jede Möglichkeit der Lehrerverantwortung ausnutzen, die man hat. Ja, also da sind einem natürlich Grenzen gesetzt in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite, also wenn etwas im Unterricht passiert, ja, was ja sein kann, so, dass jemand einen Kreislaufkollaps kriegt oder so und man spürt da die Gefahr, dann muss man eingreifen, muss man vielleicht sogar einen Arzt holen, ja, wenn es bedrohlich wird, ja.
Okay, ich würde sagen, wir gehen vielleicht noch auf eine Frage ein, die passt auch ganz gut für den Abschluss. Natürlich Präventionsmöglichkeiten, je früher, desto besser. Das haben Sie vorher schon angesprochen. Aber worauf sollte man quasi prophylaktisch oder präventiv achten, wenn schon mal eine Essstörung vorhanden war, damit diese nicht wieder auftritt?
Ja. Erstmal mit der betreffenden Person einen normalen, guten menschlichen Kontakt pflegen, Gemeinsamkeiten entwickeln, wenn man zusammenlebt oder wenn man im Freundeskreis jemanden hat, respektvoller, empathischer Umgang, so wie man es mit Freunden eben pflegt, einen freundschaftlichen Umgang, einen guten elterlichen oder geschwisterlichen Umgang. Also das hilft. Alles, was das Selbstwertgefühl stärkt, hilft.
Ja, vielen Dank für Ihr. Wollten Sie noch was sagen? Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, noch einen Satz. Also weg von hin zu den Stärken der betroffenen Person und zu dem und weg davon, Sie als Patientin, potenzielle Patientin, ehemalige Patientin zu sehen. Also Betonung der anderen Seite, die die Betroffenen von Essstörungen ja auch haben. Die haben ja sehr viel Potenzial und oft sehr viele Ressourcen, die durch die Essstörung einfach verdeckt sind. Ja. Sie wollten noch was fragen, oder?
Nein, ich hätte...
Da ist noch eine Meldung, ein ja? Kollege zeigt immer den
Film. Ja, eine neue.
Herr Hans, wir hören, das Mikro ist ausgestellt, Mikro anstellen. Hallo?
Also tatsächlich ist noch eine Frage reingekommen über den Chat. Ja. Wie man mit dem Thema Übergewicht umgehen kann, ohne dabei eine Essstörung zu provozieren.
Provozieren, ja, und vielleicht ist das Übergewicht, ist ja manchmal schon Ausdruck einer Essstörung, muss man sich eben angucken. Und die Frage ist, ja, kann das Essverhalten verändert werden? Was führt überhaupt zu dem Übergewicht? Hat das was mit dem Essen zu tun? Hat das was mit anderen Erkrankungen zu tun? Und was führt zu dem Übergewicht? Und wie ist es für den Betroffenen, die Betroffene? Und inwiefern kann Veränderung des Ess- und Bewegungsverhaltens der Betroffenen gesundheitlich und körperlich, gesundheitlich, psychisch, sozial nützen. Ja, das wäre zu überlegen. Und auch da ist ja die Entscheidung der betreffenden Person überlassen. Und wovor man sich hüten sollte, sind eben diese moralisierenden Bewertungen, von denen ich eingangs sprach. Und leider haben wir die ja sehr oft gerade im Zusammenhang mit Essen, auch mit Übergewicht. Und also Magersüchtige werden moralisch nicht schlecht bewertet, Adipöse aber schon oft. Und das ist, finde ich, schon ein Problem. Also Adipositas ist ein Problem, aber die Bewertung ist in der Regel kontraproduktiv. Ja. Und da gilt, Selbstwertstärkung ist das Beste.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Reich, für Ihre Ausführungen heute Abend. Auch vielen Dank an alle Zuhörenden. Danke für euer großes Interesse. Und wenn Sie selbst oder Angehörige, Freundinnen, Bekannte Hilfe brauchen, dann zögern Sie nicht, diese auch zu suchen oder Menschen zu motivieren, diese zu suchen. Wir haben für Sie Informationsmaterial über Hilfsangebote in Vorarlberg zusammengestellt. Und gerne stellen wir Ihnen diese auch zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine Mail an Andrea Pfanner. Das ist dieselbe Mailadresse, die Sie für die Anmeldung verwendet haben. Wir schicken Ihnen das ganz gerne zu. Und normalerweise würde ich an dieser Stelle sagen, kommen Sie gut nach Hause, aber da sind Sie ja schon. Und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.